race to the White House.
I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military.
He crossed a line that I have to tell you, in my lifetime, I would have never imagined, because we know our history. Donald Trump over the weekend was talking about using the U.S. Army against people who disagree with him. Just so you're clear about that, that's you.
My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes in to office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership.
Es sind weniger als zwei Wochen bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Race to the White House. Ich bin Chelsea Speaker.
Und ich bin Julius Fandeler. Und in zwei Wochen ist die Wahl, aber in einer Woche ist vielleicht für Chelsea Speaker der absolut wichtigste Termin im Jahr in Amerika. Es ist nämlich Halloween am 31. Oktober. Chelsea, du hattest schon viele sensationelle Kostüme. Ich glaube, ich habe dich letztes Jahr als Clown gesehen. Was wird das dieses Jahr sein?
Ich habe alles für ein Piratenkostüm geholt dieses Jahr. Ich glaube, es wird so ein Grusel-Pirat-Kostüm werden. Aber Julius, ich habe ein paar Dad-Jokes zum Thema Halloween mitgebracht. What happens when people vote on Halloween? They aren't sure which box to check.
Witch, also die Hexe. Wir hören das laute Gelache hier im Podcastraum überall. Geisterstille. Aber mir gefallen diese Dad-Jokes sehr. Ich werde die natürlich auch übernehmen. Aber es gibt einen Ort, wo Halloween schon frühzeitig gekommen ist. Und das ist natürlich in Pennsylvania. Denn Donald Trump hat ganz tief in die Verkleidungskiste gegriffen und hat sich dort eine McDonald's-Schürze rausgenommen. Die rote Krawatte hat er natürlich behalten. Aber er war in der Tat in Bucks County, einem der wichtigsten Counties in ganz Amerika, wo möglicherweise die Wahl entschieden wird, und hat dort für ein paar Stunden ein McDonald's übernommen, um dort einen Wahlkampfauftritt zu inszenieren. Chelsea, du hast die Bilder gesehen und viele von euch, liebe Pioneers, die ihr diesen Podcast hört, habt wahrscheinlich auch auf Instagram oder anderen Kanälen schon die Bilder von Donald Trump gesehen. Wie hat das auf dich gewirkt?
Also auch wenn man wusste, dass das ein PR-Gag ist, er kam unheimlich sympathisch rüber. Ich fand so diese Nähe, die gar nicht gespielt gewirkt hat, wie er mit den Mitarbeitenden dort vor Ort gesprochen hat, wie er sich für sie interessiert hat. Dann auch noch die Kunden, die durch das Drive-Thru kamen, der hat sich mit jedem Einzelnen unterhalten und war wirklich super. Also da hat man wieder dieses Großväterliche wieder gespürt bei ihm. Also wirklich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
Ich finde, mir sind ein paar Sachen daran aufgefallen. Erstens, das war natürlich nicht irgendwie eine zufällige Situation, die dort entstanden ist, sondern McDonald's war an dem Tag geschlossen.
Klar.
Es hing ein Schild im Fenster. Wir haben den ganzen Tag das ganze Restaurant geschlossen. Das zweite war natürlich, die ganzen Leute waren gecastet. Also er wusste auch ganz genau, mit wem und auf wen er dort trifft. Selbst die Autos, die draußen im Drive-Thru durchgefahren sind und auf die Bestellung gewartet haben, die Autos wurden natürlich erst vom Secret Service inspiziert, bevor sie dann eben auch ans Fenster hinfahren konnten, bevor Trump ihnen dann auch die Pommes überreicht hat.
Na klar, alles richtig und wichtig. Nur wenn man das aus Zuschauersicht betrachtet und nicht als Kampagnenexperten, ne, dann wirkt es auf einen so wie auf mich eben sympathisch.
Trump im Endeffekt ein ganz normaler Typ, so wie du und ich, der einfach im McDonald's arbeitet und einfach mal den Alltag dort eben auch kennenlernt.
Ja, da hat er aber natürlich auch einen Seitenhieb gegen Kamala Harris gemacht, wo er gesagt hat, sie hatte behauptet, bei McDonald's gearbeitet zu haben, hat sie aber nicht, es ist alles eine Lüge gewesen. Und jetzt habe ich nach 15 Minuten länger hier gearbeitet als Kamala Harris.
Hören wir den Ton doch einfach mal kurz an.
I think it's inappropriate when somebody puts down all over the place that she worked at McDonald's. It was a big part of her resume that she worked at McDonald's, how tough a job it was. She specifically worked at the French fry, where they make the French fries, and she talked about the heat. It was so tough. She never worked at McDonald's.
Und genau das ist der springende Punkt. Es ist natürlich auf der einen Seite der Ort, den Donald Trump liebt. Und da sage ich nichts, was wir nicht alle schon wissen. Natürlich ist Donald Trump jemand, der immer auch schon auf dem Campaign Trail sich ein Big Mac mitgenommen hat. Ich erinnere mich, als ein Sportteam ins Weiße Haus eingeladen wurde, nachdem sie die Meisterschaft gewonnen haben, hat Trump für alle McDonald's organisiert. Das heißt, McDonald's und er sind im Endeffekt eine Entity. Er hat schon vor Jahrzehnten Werbung für McDonald's gemacht. Und er sagt ja auch, hier ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, einmal bei McDonald's zu arbeiten. Was ich auch ganz witzig fand, war Jon Stewart, der Late-Night-Moderator, der bei der Daily Show eine Sendung hat, wo er eben auch durchaus gute Witze erzählt. Und er sagte, ey, McDonald's, gebt ihm doch bitte diesen Job. Ne? Lasst ihn dort auch einfach bleiben, rettet die Demokratie. Insofern, die Demokraten haben sich drüber lustig gemacht. Aber, und ich glaube, das muss man nach einer Kampagnenperspektive einfach betrachten, das war ein komplett kontrolliertes Environment. Das heißt, es konnte eigentlich nichts schiefgehen. Und das ist, glaube ich, der große Kontrast zwischen den Auftritten von Donald Trump aktuell und den von Kamala Harris, wo natürlich immer was schieflaufen kann, wenn du eben gerade auch zu Fox News gehst zum Beispiel. So wie sie es letzte Woche gemacht hat, als sie bei Brad Baer war und Fox News und sich dort auch wirklich durchaus harten Fragen stellen musste. Und wie gesagt, auch an ein paar Punkten echt ins Rudern und ins Schwimmen gekommen ist.
Ja, da saß sie beim feindlichen Sender sozusagen bei Fox News und ihr Interview war nicht perfekt, aber sie gab eine viel stärkere Antwort auf die Frage ab, wie sich ihre Präsidentschaft von der von Joe Biden unterscheiden würde. Das war nämlich ein Punkt, auf den sie bei The View vorige Woche angesprochen wurde und wo sie echt eine sehr schwache Antwort gegeben hat, wo sie gesagt hat, da ist nichts, was mir einfällt, was ich anders gemacht hätte als Joe Biden. Hier hat sie ganz klare Worte gefunden.
My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes in to office, I will bring my life experiences, my professional experiences and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership. I, for example, am someone who has not spent the majority of my career in Washington, D.C. I invite ideas, whether it be from the Republicans who are supporting me, who were just on stage with me minutes ago, and the business sector, and others who can contribute to the decisions that I make about, for example, my plan for increasing the supply of housing in America and bringing down the cost of housing.
Chelsea, ich höre, was du sagst. Und natürlich war das eine nuanciertere Antwort mit A New Generation of Leadership. Ich habe andere Erfahrungen, die bringe ich natürlich auch in meine eigene Präsidentschaft mit rein. Aber schlussendlich war es immer noch kein klares Argument für mich. Und da würde ich jetzt einfach auch mal dir widersprechen, liebe Chelsea, dass wir ein bisschen Konflikt hier in diesem Podcast haben. Ich glaube, Brad Baer hat ziemlich effektiv nachgefragt, ne, und hat gesagt, Moment mal, wenn Sie doch sagen, dass Sie quasi nichts anders machen würden bei diesem The View Interview, warum sind Sie dann überhaupt angetreten? Warum ist Joe Biden dann überhaupt auch zurückgetreten? Und da hat man schon auch den Eindruck, dass Kamala Harris erneut, zumindest aus meiner Perspektive, ins Straucheln gekommen ist und eben nicht wirklich verdeutlichen konnte, was ihre Vision ist für die nächsten 4 Jahre. Die habe ich bisher noch nicht gehört. Obama ist damals angetreten, hat gesagt, ich werde alles anders machen. Hope and Change, Gesundheitsreform. Es gab diese große Vision für 8 Jahre Obama-Präsidentschaft. Bei Trump natürlich auch. Aber ich habe bis heute noch nicht gehört, was die Vision von Kamala Harris ist. Und ich glaube, das fällt ihr im Moment auch ein bisschen auf die Füße. Und deshalb hat man auch den Eindruck, und das zeigen auch die Zahlen, sollten wir später unbedingt reinschauen, dass eben auch die Umfragewerte von Trump nach oben gehen.
Ja, absolut. Also hier hat sie wieder, wie gesagt, starke Momente gehabt. Hier hat sie bei Fox News auch nochmal das Thema Threat to Democracy bei Donald Trump angesprochen, hat da sehr, sehr klare Worte gefunden. Aber du hast absolut recht, wenn du sagst, bisher kam kein Plan, der wirklich überzeugend wäre.
Die Botschaft ist eigentlich fast durchgehend nur, wählt nicht für Donald Trump. Wir können uns Donald Trump nicht nochmal leisten, er ist ein Angriff auf die Demokratie, all diese Aspekte. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden. Aber das scheint ja bei den Amerikanerinnen und Amerikanern mit eingepreist zu sein. Die wissen, wer Donald Trump ist. Da gibt es keine neuen Informationen mehr. Und das ist, glaube ich, das, worum es gerade geht. Neue Informationen und neue Bilder zu liefern. Und zumindest auf der Bildseite, dort liefert im Moment Donald Trump.
Ja, man hört auch sogar von den Kampagnenbüros auf Bundesstaatenebene, dass sie mittlerweile mit der Aussage rausgehen, ja, wir wissen schon, ihr findet ihn nicht so gut als Person, aber er wird eure Situation in eurem Leben verbessern. Und deshalb wählt Donald Trump. Egal, ob ihr ihn persönlich leiden könnt oder nicht, der ist die bessere Wahl. Und was, glaube ich, auch noch eine ganz gewaltige Rolle spielt, ist, man hat in Amerika ganz, ganz viele Menschen, die in den letzten Jahren, in den letzten Präsidentschaften darauf gesetzt haben, dass die Demokraten ihre Situation bessern mit systemischen Lösungen von Seiten der Regierung. Und was gekommen ist, ist nicht viel. Da ist ganz, ganz viel Wut, da ist ganz viel Hoffnungslosigkeit jetzt. Ganz viele Menschen, die sagen, das Leben unserer Kinder wird wahrscheinlich nicht so gut wie unser Leben werden. Der amerikanische Traum, den gibt's nicht.
Der ist geplatzt. Genau. Ich habe eine Wählerin gehört, die hat's auf den Punkt gebracht in drei Worten. Die hat gesagt, Prosperity over Personality.
Ja.
Prosperity over Personality, also im Endeffekt der wirtschaftliche Aufschwung versus die Persönlichkeit oder über der Persönlichkeit.
Genau.
Und darum geht's, glaube ich, im Kern. Die sagen, natürlich ist er irgendwie nicht der Typ, den wir zum Abendessen einladen wollen, aber er macht uns den Geldbeutel voll und deshalb wählen wir noch einmal für ihn.
Genau, und deshalb ist die Frage, wie viel Kamala Harris in der Situation, wie sie jetzt ist, überhaupt noch anrichten kann. Ne? Weil sie kann alles richtig machen oder auch alles falsch machen, aber sie hat eine Legacy, mit der sie zu kämpfen hat von ihrer eigenen Partei. Und das kann sie nicht wieder wettmachen mit dem, was sie jetzt sagt und vor allem mit einem Nichtplan, den sie immer wieder rüberbringt.
Also zumindest hat sie bis jetzt es nicht geschafft, sicherzustellen, dass sie als die Kandidatin von Change oder als Change-Kandidatin wahrgenommen wird. Und das, darum geht's natürlich im Kern. Jeder will als der Change-Kandidat wahrgenommen werden, vor allem, wenn so viele Leute unzufrieden sind. Brad Baer hat die Zahlen auch angesprochen in diesem Video-Interview und hat gesagt, 70% der Leute sagen, Amerika ist auf dem falschen Track. Und wenn das die Zahlen sind und Leute so unzufrieden sind, so düster in die Zukunft blicken, dann gewinnt meistens natürlich der Kandidat, der mehr Veränderung versprechen kann. Und da sehen wir zumindest aktuell, ist es eben noch Donald Trump. Nochmal, die Umfragen sind hochgegangen und runtergegangen. Es kann sich auch hier nochmal ändern, aber Stand heute, Momentaufnahme, würde ich sagen, geht es zumindest in die Richtung von Donald Trump.
Ja, und was, glaube ich, auch noch erwähnenswert ist, diese Zahlen, dass Menschen sich Change wünschen und dass sie mit der Gesamtsituation im Land unzufrieden sind, die gibt's schon richtig lange, ne? Die gibt's auch schon von Anfang des Jahres, meine ich. Und da war Joe Biden der Kandidat noch. Und man hatte gedacht, jetzt kommt Kamala Harris und jetzt sehen alle rosiger in die Zukunft und es wird jetzt alles wieder gut und Happy Warrior und so weiter. Aber ich glaube, es setzt so ein bisschen die Ernüchterung ein, dass das vielleicht nicht klappt. Dass es einfach nicht klappt.
In genau diese Zahlen sollten wir nochmal tiefer reingehen. Es gibt nämlich auch eine neue Umfrage von der Washington Post. Die haben eine Sample Size von 5000 Leuten befragt. Normalerweise sind es 800, 900, die in so einer Umfrage mit drin sind und befragt werden. Aber die Washington Post hat nochmal ein deutlich größeres Sample und dementsprechend könnte auch die Umfrage genauer sein. Ansonsten müssen wir natürlich auch noch unbedingt über Elon Musk sprechen, Chelsea, der ja auch für Furore gesorgt hat. Und wir sollten einfach nochmal alle Umfragen uns genau anschauen, um zu wissen, wo stehen wir auf der Zielgeraden hier zum Weißen Haus.
Absolut. All das gibt es jetzt für unsere Pioneers. Ihr könnt auch dabei sein. Einfach bei thepioneer.de auf die Webseite schauen und jetzt Pioneer werden. Wir hören uns. Bis gleich.